Geschwister, Ihnen allen herzlich willkommen. Nochmal hier von vorne. Ich freue mich, dass wir hier zusammen sein können. Heute letzte Stunde zum Thema Heidelberger Katechismus. Und auch letzte Stunde, die jetzt für zwei Monate halte im Rahmen der Bibelstunde. Danach ist Herbert Katzner dran und wird uns über den Hebräerbrief unterrichten und belehren und hineinführen. Aber heute noch einmal eine Stunde, die achte und letzte Stunde dieser Einheit zum Heidelberger Katechismus, wo wir über den Heidelberger Katechismus in die Wahrheit der biblischen Überlieferung hineingeführt werden wollen und sollen. Will natürlich auch diejenigen begrüßen, habe ich gerade vergessen, die uns übers Internet zugeschaltet sind. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie jetzt per Telefon und Computer bei uns sind. Ja, es geht heute um die Frage 122. Wir hatten in der letzten Stunde über das Gebet gesprochen und ich möchte hier in dieser letzten Stunde noch etwas ganz Wichtiges sprechen. Über den heiligen Namen unseres Herrn und Heilandes und Gottes Jesus Christus. Und zu dieser Frage 122, was diese Frage bedeutet, auch was Luther dazu gesagt hat, im kleinen Katechismus halt, da möchte ich und habe ich diese Stunde heute Abend drüber gestaltet. Auch die Andacht, mit der wir uns zu Beginn beschäftigen wollen, da geht es ganz zentral um die Kraft des Namens unseres Herrn und Heilandes halt. Und möchte Sie mitnehmen in eine Begebenheit der ersten jungen Christenheit, Apostelgeschichte 3. Wir hören auf die Verse 1 bis 8. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm vom Mutterleibe. Den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth. Steh auf und geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel. Lief und sprang umher und lobte Gott. Amen. Mach still. Liebe Anhänger, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen, dass wir uns jetzt unter deinem Wort versammeln dürfen. Und Dank sagen, dass wir hier in deinem Gemeindesaal sein können. Wollen wir auch Dank sagen für die Möglichkeit, über Telefon und über das Internet dein Wort zu hören. Und wir wollen dich bitten für das Hören auf dein Wort, dass du es segnen wolltest. Dass du zu uns sprichst, dass du uns anredest und dass du uns begegnest in dem, was wir hören werden, in der Andacht, in der Wortbetrachtung nachher, Herr, dass du bei uns bist und dass du uns begegnest. Das wird mir dann gelingen können, Herr, wenn du diesen Abend in deinem Namen deinen Segen schenkst. Und darum wollen wir dich bitten, Herr, segne du diesen Abend im Hören und im Reden auf dein Wort an uns allen. Amen. Es geht heute um den Namen unseres Gottes, um den heiligen Namen unseres Gottes. Und deshalb habe ich dieses Wort rausgesucht, diese wunderschöne Geschichte aus Apostelgeschichte 3. Und möchte von dieser Geschichte ausgehend sprechen über den Namen Jesu im Leben der Menschen, denn nichts anderes wird hier berichtet. Das ist natürlich auch eine Heilungsgeschichte, die diesen Gelähmten passiert ist, aber das ist ja wie bei den biblischen Texten immer. Das ist nicht nur das, was vor 2000 Jahren passiert ist, sondern das ist ja auch ganz aktuell das, was für uns alle gilt. Der Name Jesu im Leben der Menschen, so habe ich die Andacht überschrieben und ich habe drei Punkte. Des Menschen Elend, ein Leben ohne den Namen Jesu. Zweitens, des Menschen Erlösung, ein Leben mit dem Namen Jesu. Und drittens, des Menschen Dankbarkeit, ein Leben zum Lobe des Namen Jesu. Und an dieser Dreiteilung sehen Sie schon halt nicht, also des Menschen Elend, des Menschen Erlösung, des Menschen Dankbarkeit, das ist nicht nur die Dreiteilung dieser Geschichte in dieser Andacht, das ist ja auch die Dreiteilung des Heidelberger Katechismus, den wir jetzt 8 Stunden lang besprochen hatten, nicht? So ist er aufgeteilt, des Menschen Elend, des Menschen Erlösung, des Menschen Dankbarkeit. Und dem wollen wir uns eben auch nochmal über diese Geschichte zuwenden. Das Erste, des Menschen Elend, ein Leben ohne den Namen Jesu. Da ist dieser Gelähmte und er lebt ohne den Namen Jesus. Und es ist ein erbärmliches, furchtbares Leben. dass ein Leben, das gar nicht der Bestimmung des Schöpfers entspricht. Gott schafft Menschen natürlich mit Beinen, damit sie gehen können, mit Armen, damit sie sich greifen können halt nicht. Und erst in der gefallenen Schöpfung ist es so, dass manche Menschen eben auch von Geburt behindert sind, dass sie nicht gehen, dass sie nicht greifen können, dass sie eventuell krank sind halt. Und noch mehr, es ist ein erbärmliches Leben, nicht nur weil es körperlich behindert ist, weil es Elend zu tragen hat, es ist auch deshalb ein elendes Leben, das dieser Mensch zu führen hat, weil er sein Leben auf eins gründet, nämlich auf Silber und Gold. Weil er sein Leben ist, Bindung an den Mammon, ist das Elend dieses Gelähmten. Also er hat sowohl ein körperliches Elend, aber er hat auch ein tiefes geistliches Elend, weil der Gott seines Lebens das, wovon er Hilfe, Hoffnung erwartet, eben etwas Materielles, Irdisches ist. Das ist das Elend dieses Menschen. Sein Leben ohne den Namen Jesu. Und es ist nicht nur das Leben dieses Gelähmten hier, es ist das Leben eines jeden Menschen, der ohne Jesus lebt. Es ist ein Leben, das im Elend, im körperlichen Elend lebt. Die meisten Leute sind jetzt nicht gelähmt wie dieser Mensch, aber sie sind doch behindert. Nämlich sie sind behindert dadurch, dass sie früher oder später in den Tod müssen. Zu dieser Behinderung kommt dann manchmal eben auch so irdische Behinderungen zu, dass nicht erst mit 80 Jahren dann der Tod kommt, sondern dass früher oder später irgendwelche irdischen Dinge einschlagen, dass die Gesundheit nicht mehr so läuft, dass es nicht mehr so funktioniert. Das hat mit den Alterungsprozessen zu tun. Das ist das Elend dieser gefallenen Welt, dass es hier keine Ewigkeit gibt, sondern dass Dinge früher oder später zu Ende gehen. Dass alles endlich ist halt nicht. Das ist das Elend dieser Welt. Und da leben alle Menschen drunter und drin, die eben ohne Jesus leben. Aber nicht nur dieses körperliche Elend teilen die Menschen aller Zeiten mit dem Gelähmten, auch dieses geistliche Elend. Ganz viele Menschen halten nicht, betreffen eben all diejenigen, die ohne Jesus leben, dass sie ein Leben führen, das sich etwas erwartet vom Silber und vom Gold. Und wenn Sie da mal schauen in Ihr Umfeld halt nicht, wenn Sie mal genau hingucken nicht, wie viel alles vom Geld abhängig ist nicht. Was Menschen alles tun, um Geld zu bekommen, und was sie sich erhoffen und erträumen vom Geld. Wir führen heute, das muss man so sagen, im 21. Jahrhundert in der Bundesrepublik Deutschland ein Leben unter der Knute des Mammons. Egal, wo Sie reingucken, ob das im Bund, also im Staat, im Land ist, ob das im Gesellschaftlichen, im Privaten ist. Und leider auch in unserem Leben nicht. Da sind wir alle davon betroffen, nicht? Fast alle Entscheidungen, die wir treffen, auch als Christen, nicht? Die werden immer wieder durchdekliniert nach der Frage, nicht? Ja, können wir es uns denn leisten oder bringt es den Gewinn halt nicht? Nicht? Diese Knute des Geldes, die kennen wir auch alle halt nicht. Das ist das Menschenelend. Seine Vergänglichkeit, sein irdischer, kranker Körper und eben die Bindung an das Geld. Dafür steht dieser Bettler, dieser Bettler, dieser Gelähmte. Aber nicht nur er, sondern die ganze Menschheit ist hier gemeint. Das ist das Menschenleben. Dieses Leben in seiner Vergänglichkeit und seiner Bindung an das Geld ist ein Leben ohne den Namen Jesu. Das Menschenelend. Der zweite Punkt, des Menschen Erlösung, ein Leben mit dem Namen Jesu. Das ist ja wirklich ganz stark hier, wie Gott uns das geschenkt hat durch den Apostel Lukas, ich überlege es, Lukas, wie er das geschrieben hat hier, zu sagen halt nicht, der sagt erst auch nochmal, ich gebe dir nicht das Irdische, halt nicht dieses Gold und Silber habe ich, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi steh auf und geh. Und dieses Leben, dieses Gelähmten wird diametral verändert. Diametral verändert, als der Name Jesu in sein Leben hineinbricht. Vorher war er gelähmt, erwartet etwas vom Geld. Nachdem Jesus da war, der Name Jesus in sein Leben eingetreten ist, da kann er laufen, da sehen wir, lesen wir gleich, springt da umher, nicht? Da ist ein anderes Leben. Und da ist auch nicht so davon die Rede, dass er etwas von dem Geld erwartet. Das ist eine komplette Veränderung nicht. Das ist eine Erlösung, die er erlebt hat. Und nicht nur für den Gelähmten, sondern es ist für jeden Menschen, dessen Leben mit dem Namen Jesu wirklich in Berührung kommt, der wirklich erkennt, was in diesem Namen, in diesem heiligen, ewigen und wunderbaren Namen drin ist, nicht? Das verändert alles. Das befreit uns aus dieser irdischen Knechtschaft der Endlichkeit, in der wir alle stehen, wie der Gelähmte nicht. Natürlich werden wir auch dann sterben, natürlich werden wir auch dann alt, natürlich funktionieren wir dann auch eines Tages unsere Glieder nicht mehr so sehr, wie sie mal funktioniert haben.
aber das spielt keine Rolle, weil ja die Ewigkeit, ein neuer, veränderter Leib auf uns wartet. Und wenn wir zu Jesus kommen, spielt eben auch die Bindung an das Geld keine Rolle mehr. Wenn wir wirklich erkannt haben, was der Name Jesu bedeutet, wenn wir wirklich bei und in ihm sind, dann sind wir erlöst. Nicht nur der Gelähmte in dieser Geschichte, sondern auch wir. Das ist die Erlösung, dass wir ein Leben führen dürfen in und mit dem Namen Jesus. Es war eine Erlösung für den Gelähmten in dieser Geschichte, dass sein Leben in Kontakt mit dem Namen Jesus gekommen ist und das alles verändert hat. Und genauso ist es mit unserem Leben einfach, dass der Name Jesus in unser Leben hineingebrochen ist und dass wir in ihm geborgen sein dürfen. Das hat alles verändert, uns befreit von der Sterblichkeit, uns befreit von den Bindungen an den Mammon. Und dann kommen wir zum dritten. Das ist Menschendankbarkeit. Ein Mensch, der das Elend erlebt hat und der die Erlösung erfahren hat durch den Namen Jesu, der führt ein Leben zum Lobe des Namen Jesu. Nicht? Dieser Mensch ist, das ist auch ein ganz interessantes Bild, nicht? Also ein ganz starkes Bild hier, das ist ja alles nicht umsonst, das sind ja keine Zufälle. Nicht? Er sitzt zunächst einmal vor dem Tempel, nicht vor der Tür. Also der ist nicht in dem Gelände, der ist vor der Tür. Also er ist nicht von jüdischem Verständnis drin bei Gott in dem Zentrum der Heiligkeit, sondern er ist davor. Nicht? Und dann lernt er Jesus kennen, hat den Namen Jesu und dann geht er durch die Tür, durch die schöne Tür, nicht? Also durch diese schöne Tür. Jesus sagt ja auch, ich bin die Tür. Und dann ist er bei Gott. Nicht? Durch den Namen Jesu ist er jetzt bei Gott. Dadurch, dass er wieder laufen kann, dadurch, dass er nicht mehr ans Geld gebunden ist, ist er bei Gott. Und was passiert, als er bei Gott ist? Also er sagt hier, er ging mit ihnen in den Tempel. Jetzt ist er im Tempel, also die Apostel, die immer im Tempel waren, nehmen dann einen mit, nicht durch den Namen Jesu, bringen sie ihn in den Tempel, bringen ihn zu Gott. Nicht? Was passiert, als er da ist? Da sprang er umher und lobte Gott. Da sprang er umher und lobte Gott. Ja, also das können wir uns mal so ein bisschen vorstellen, diese Szene. Also diese Veränderung, das ist ja mal, das sind jetzt tolle Bilder, gerade Lukas, also das ist ja jemand, der so tolle Geschichten malt im Prinzip, oder der Heilige Geist lässt sie malen, nicht, ob das der barmherzige Samariter ist, ob das die Emmaus-Jünger sind, halt nicht, oder der verlorene Sohn. Auch diese Geschichte lohnt sich einfach mal so nachzudenken, halt nicht, was vorher in diesem Leben gewesen ist, was das ein geknechtetes, elendes Leben gewesen ist. Und diese vielen Jahre und Jahrzehnte, wo der nicht konnte, wo er gebunden war an das Geld, und jetzt die Erlösung erfahren. Und jetzt stellen wir uns die Szene vor, jetzt kommt er in den Tempel und jetzt springt er umher und lobt Gott. Man könnte sich vorstellen, wie das Gesicht dieses Mannes ausgesehen hat und was der über den Namen Jesu vermutlich erzählt hat. Nicht? Ich weiß nicht, was er gemacht hat, ob er da laut geschrien hat oder ob er von Person zu Person gesprungen ist und hat gesagt, der Name Jesu, das ist ja so eine super Geschichte, nicht? Wie wunderbar. Ne? Also, das ist ein ganz toller Vers, nicht dieser Vers 8. Springt umher und lobt Gott. Ja? Die mussten dem jetzt nicht sagen, die Apostel, so nach dem Motto, du lieber Gelähmter, du mach mal, ganz im Gegenteil. Ich nehme an, also, dass an diesem Tag, wo die Apostel mit ihm drin sind, die Menschen, die da waren, gesagt haben, oh, weil gut, und ich also der Gelähmte, der lobte Jesus viel mehr als die Apostel. Das ist ja manchmal auch so, dass die Jungen nur zum Glauben kommen, nicht die so ganz frisch in Berührung mit dem Namen Jesu kommen. Die haben viel mehr Dampf als so die alten Väter und Mütter des Glaubens, die schon 20 Jahre mit dem Heiland oder 40 Jahre gehen. Halt nicht. Das ist genau so eine Szene. Nicht? Der ist jetzt so richtig ja, erfreut über das, was der Name Jesu Herrliches und Wunderbares für ihn bedeutet hat. Nicht? Und er springt darum und lobt Gott halt nicht. Und bringt dadurch einfach die Dankbarkeit auch zum Ausdruck, die er diesem Gott gegenüber hat, weil er die Erlösung gespürt hat. Nicht? Und das wünsche ich mir immer wieder auch für unser Leben, dass wir, die wir ja nun den Namen Jesu kennen, der in unserem Leben ist, halt nicht, dass wir immer wieder ein Stück weit etwas davon haben, nicht von dieser Fröhlichkeit, nicht von diesem Umherspringen halt nicht, was dieser Gelähmte tut, einfach zum Lobe des Namen Jesu nicht. Also das ist ja leider manchmal so, dass auch bei uns Bekehrten nicht immer was im Leben absehbar ist, nicht von den Nicht-Bekehrten nicht, und dass unser Leben häufig nicht das widerspiegelt, was wir im Mund bekennen halt nicht. Also wenn das wirklich alles wahr ist, was die Bibel erzählt, woran wir glauben, da haben wir ganz viel Grund. Da haben wir ganz viel Grund, alle miteinander ganz fröhlich zu sein, nicht und ähnlich herumzuspringen, wie eben dieser Gelähmte, dass wir ein Leben zur Dankbarkeit und in Dankbarkeit gegenüber Jesus führen, dass wir herumspringen, nicht weil wir es müssen, sondern weil wir eigentlich gar nicht anders können, weil eben die Erlösung aus dem Elend, in dem wir auch drin sind, so wunderbar ist, dass uns nur noch die Dankbarkeit gegen unseren Herrn hat, Heiland Jesus Christus bleibt. Weil er so einen herrlichen, wunderbaren Namen hat, in dem alles heil begründet liegt. Der Name Jesu, Leben der Menschen. Erstens, das Menschenelend, ein Leben ohne den Namen Jesu. Zweitens, das Menschenerlösung, ein Leben mit dem Namen Jesu. Und drittens, das Menschen Dankbarkeit, ein Leben zum Lobe des Namen Jesu. Amen. Nur ein Stille werden beten. Heiliger Heiland, danke, dass du an diesem Gelähmten so wunderbar durch die Apostel gewirkt hast, dass du ihm deinen Namen gegeben und geschenkt hast, Herr, dass er so wunderbare Erlösung hat finden dürfen. Und danke, dass wir uns da genauso drunter stellen können, Herr, dass dein Name in unserem Leben groß geworden ist, Herr, und dass wir erkennen konnten, welche Heiligkeit, welche Rettung und welche Kraft in diesem deinem heiligen und ewigen Namen liegt. Ich danke, Herr, dafür, dass wir das erkennen durften, Herr. Und Herr, lass uns das immer wieder groß sein, lass uns das immer wieder groß werden, wenn es klein geworden ist, Herr, auf das in uns immer wieder genau diese Freudigkeit ist, wie eben in diesem Gelähmten, der da im Tempel, der bei dir nicht anders konnte, als einfach nur herumzuspringen und dich zu loben und zu preisen, Herr. Das gibt auch uns immer wieder, Herr, dass wir ein Leben führen, das gar nicht anders kann, als deinem Namen alle Ehre, Lob und Preis zu geben. Und das schenke eben auch, dass die Stunde heute, diese Bibelstunde dazu beiträgt, dass wir deinem Namen den Lob und die Ehre und den Preis geben, denn er verdient, Herr, wir loben und preisen dich und geben dir die Ehre. Amen. Ja, und passend zum Thema singen das Lied 271. 271, groß ist dein Name, Herr, wir loben dich, heilig ist dein Name, Herr, wir preisen dich. Ein ganz tolles Lied. 271, groß ist dein Name, sind vier Liedstrophen, die wollen wir alle vier miteinander singen. 271, 1 bis 4. Groß ist dein Name, Herr, wir loben dich. Heilig ist dein Name, Herr, wir preisen dich. Der selber Gottes Sohn, verließ des Vaters Thron, litt an des Gottes Sohn. Namen Gottes und bevor wir uns mit der Frage 122 nochmal beschäftigen wollen, um da tiefer einzusteigen, sage ich nochmal kurz etwas zum Namen Gottes. damit wir das nochmal klar kriegen, was ist der Name Gottes? Wir haben ja in der Bibel im Alten und im Neuen Testament ganz unterschiedliche Bezeichnungen, sowohl für Gott wie auch für Jesus halt, nicht, dass immer wieder auch so Beinamen gegeben werden. Aber das, was eigentlich gemeint ist mit dem Namen Jesus sind, oder mit dem Namen Gottes, sind zwei Namen. Das eine ist Jahwe und das andere ist Jesus. Jahwe, das ist dieser Name, der zunächst in der Bibel auftaucht, als Offenbarung am brennenden Dornbusch in Exodus 3, also 2. Buch Mose, 3. Kapitel halt, wo Mose da ist und fragt, was soll ich Ihnen denn sagen, wer du bist, wenn ich zu Ihnen gehe und von welchem Gott sprechen wir denn hier, denn das ist auch eine ganz interessante Geschichte, nicht? Also Götter hat es ja schon immer viele gegeben, halt, die gab es in der Antike schon zahlreich, die gibt es auch heute. Das ist ganz anders wichtig, dass wir wissen, wer unser Gott ist halt, nicht? Und dieser Gott heißt Jahwe. Das kommt von dem hebräischen Hayah, das ist ein Verb, die Verben im Hebräischen haben immer so drei Konsonanten nur. Und dieses Verb heißt so viel wie wehen, wehen. Also das ist die Wurzel. Und Jahwe ist etwas, ist Partizipialkonstruktion eben von diesem Wort. Ganz schwierig, das Wort, man kann es kaum richtig übersetzen. Das haben Sie auch schon, wenn Sie die Luther-Übersetzung kennen, nicht ich werde sein, der ich sein werde. Nichts. Also Buber übersetzt halt nicht, ich werde für dich da sein, andere sagen, da wo du hingehst, da werde ich auch gehen oder da werde ich schon längst sein. Oder ich werde mich als der erweisen, als der ich mich erweisen will. Das ist also ein ganz komplexer Name, dieser Name Jahwe, in der direkten Übersetzung, wenn wir das direkt übersetzen wollten. Aber man kann sich daran festhalten, wie das Luther sagt, nicht ich werde sein, wer ich sein werde. Das ist eben dieser Name Jahwe. Es gibt gerade im Hebräischen immer wieder andere Namen, also zum Beispiel Elohim, das heißt Gott, eigentlich sogar Götter, das ist ganz wichtig, Elohim. Da wird auch bei den Theologen, bei den Alttestamentern unterschieden, ist es Jahwist oder Elohist, das haben Sie vielleicht schon mal gehört, nicht? Wenn Ihre Kinder oder Enkelkinder aus der Schule kamen und gesagt, ja, wir haben uns erklärt, im Alten Testament, da gibt es zwei Schriftsteller, einmal den Jahwisten, den Elohisten, da gibt es auch die Priesterschrift und autonomistische Geschichtswerke, wie das alles dann heißt, nicht? Aber wird dann immer wieder vermeintlich unterschieden, weil die eben unterschiedliche Gottesnamen gebraucht hätten, müssten das unterschiedliche Schriftsteller sein, das wird denen dann zugeordnet. Und Elohim ist die Mehrzahl, Gott nicht, das ist ganz interessant, Jahwe, Elohim, wird auch manchmal zusammengebraucht, nicht Jahwe, der einer ist, aber schon im Alten Testament Elohim, die Mehrzahl halt, nicht? Genau wie bei der Schöpfung sagt Gott, ja, lasst uns Menschen machen, nicht? Da fragt man sich, zu wem sagt dann das halt, nicht? Also das spielt auch so ein innertrinitarisches Geschehen wieder halt, nicht? Dann gibt es verschiedene Beinamen, also El heißt Gott, es gibt immer wieder El Shaddai oder nicht der Gott Jakobs halt, nicht der Gott Abrahams halt, immer so Beziehungsnamen halt, die wir von Gott kennen halt. Und es gibt noch einen Namen, der sehr wichtig ist, das ist Zebaoth, nicht Jahwe Zebaoth, Zebaoth heißt der Herr, der Herrscher halt, nicht. Aber wenn von der Heiligkeit Gottes die Rede ist, ist halt von diesem Jahwe-Namen die Rede. Und der Name Gottes war eben dieser Jahwe-Name, der war den Israeliten, den Juden so heilig, dass sie diesen Namen nicht ausgesprochen haben. Also wenn wir dann beten im Vaterunser, geheiligt werde dein Name, oder in den Geboten heißt es ja, du sollst den Namen des Herrn des Gottes nicht missbrauchen, dann war das so wichtig für die Juden, dass sie diesen Namen nicht mehr ausgesprochen haben, weil die sich für unwürdig hielten, den Namen Jahwe überhaupt noch auszusprechen. Überall, wenn halt dann Texte gelesen wurden in den Synagogen halt, nicht im Tempel, wo in der Bibel, bei Jesaja, ob in den Königenbüchern oder in den 5 Büchern Mose, Jahwe steht, haben die Juden Adonai gesagt. Adonai. Das ist ein hebräisches Wort, heißt Herr. Kennen wir noch von Adonis, kommt das, hört sich aus wie Adonis, nicht? Also Adonai heißt Herr. Also überall, wo im hebräischen Urtext Jahwe steht, haben die Juden gelesen Adonai. Und jetzt ist etwas passiert im 8. und 9. Jahrhundert, dass das Hebräische, das habe ich schon mal erzählt, besteht nur aus Konsonanten, da stehen keine Vokale drunter. Und das konnten viele Juden in der Diaspora dann irgendwann nicht mehr lesen. Und da sind die Masoreten, das ist eine Gruppe von Gelehrten und Theologen hingegangen, die haben den Text punktiert, also die reinen Konsonanten mit Vokalen versehen. Und als sie an den Namen Gottes kam, Jahwe, haben sie unter diese Konsonanten die Vokale von Adonai geschrieben. Ich habe leider versäumt, das jetzt runterzuschreiben. Sie sehen das bei sich, also seht ihr dieses Tetragramm, also die vier Buchstaben, das sind die Konsonanten. Und man hat dann die Vokale von Je, von Adonai drunter geschrieben. Und wenn man das zusammen liest, also die Konsonanten von Jahwe und die Vokale von Adonai, dann kriegt man das Kunstwort Jehova. Aber das ist nicht der Name Gottes. Wer mit diesem Wort kommt, der dokumentiert nur eins, dass er humanistisch nichts drauf hat, also dass er im Hebräischen und Griechischen besonders gut bewandert ist, oder dass er kirchengeschichtlich nicht aufgepasst hat. Leider ist das auch gewesen bei vielen guten Leuten, auch die Kirchenlieder geschrieben haben, zum Teil auch in Bibelübersetzungen ist das noch gewesen, aber das waren dann Leute, die es gut gemeint haben, aber denen fehlten so ein bisschen Sprachkenntnisse, das muss man leider sagen. Also dieses Wort hat nie existiert und der Name Gottes ist in keinem Fall Jehova, sondern damit tut man diesem Gott wirklich Abrede nicht. Der Name Gottes, wenn ich ihn hebräisch verstehe, ist Jahwe. Und wie gesagt, Adonai ist Herr. Das ist später wichtig halt nicht, wenn in der Bibel, bei dem Neuen Testament taucht das Jahwe-Wort nicht auf, es ist immer nur der Herr. Nicht? Jesus Christus ist der Herr. Damit meint das immer wieder die Gleichsetzung mit Jahwe. Das ist ganz wichtig. Nicht? Also, dass Jesus wahrer Gott ist, besteht schon darin, dass wenn wir sagen, Jesus ist der Herr, das war von Juden der damaligen Zeit klar. Aber für uns ist das nicht mehr so deutlich, weil eben im Alten Testament dieses Wort Jahwe Herr benannt wurde und da diese Gleichsetzung stattgefunden hat. Und deshalb ist eben auch der Name Gottes Jesus. Jesus ist der andere Name Gottes. Jahwe ist der Name Gottes und Jesus ist der Name Gottes. Und der Name Jesus, auch darüber haben wir schon gesprochen, kommt von dem hebräischen Jeshua. Und das heißt, Jahwe rettet. Jahwe rettet. Das heißt, man kann auch sagen, der Herr rettet, oder man kann auch sagen, ich werde sein, der ich sein werde, rettet. Ich bin da, rettet. Also das ist, wenn man darüber dann einfach mal so philologisch nachdenkt, also zu sagen, halt, was bedeutet dieser Name nicht? Das ist so eine Tiefe, da kann man ganze Bücher drüber schreiben, über die Bedeutung des Namens, weil, das haben wir wieder gesagt, die Bedeutung der Namen der Bibel haben ganz häufig eben auch theologischen Inhalt. Und so ist es hier eben auch beim Jesus-Namen, der bedeutet, Jahwe rettet halt nicht. Da ist auch wieder die Verbindung nicht, dass Jesus und Gott eins sind halt nicht, dass das ineinander geht. Jahwe rettet. Christus nun, der Zuname, das ist ganz wichtig, kommt vom Hebräischen, es ist die griechische Übersetzung des Hebräischen Messias. Und das war das, worauf die Juden gewartet haben, auf den Messias, den wiederkommenden König. Messias bedeutet der Gesalbte. Und Gesalbt war eben der König. Sie kennen diese Szene noch, als David König wird, da kommt Samuel und gießt das Salböl über ihm aus. Und der Gesalbte war eben der König. Aber der König war eben theologisch auch Gott. Es gibt die Jahwe-Königspsalmen im Alten Testament nicht. Denn man hatte zwar zum Teil einen irdischen König, aber der wirkliche König über Israel war natürlich Gott, war Jahwe. Er war der König über alle Königen halt nicht. So wird er auch manchmal angesprochen, König aller Könige. Und Jesus jetzt, Christus ist, nicht, dann beansprucht er genau das, damit eben auch der Gesalbte Gottes und damit der Königssohn zu sein, damit der König halt nicht. Also das spielt hier bei den Namen Gottes etwas ganz, ganz Wichtiges. Aber das einfach nochmal zur Erläuterung, wenn wir über die Heiligkeit sprechen halt nicht, dass damit der Name Jahwe und der Name Jesus vor allen Dingen gemeint ist. Wir kommen zur Frage 122. Wir hatten ja letzte Stunde über das Vaterunser, die Fragen zuvor gesprochen. Und die erste Bitte, die wir im Vaterunser nennen, lautet, geheiligt werde dein Name. Wir haben ja darüber gesprochen, dass die ersten Bitten gegen Gott gehen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dass dann so das Menschliche kommt, nicht unser tägliches Brot und Sorge und vergib uns unsere Schuld halt nicht. Aber das erste ist, geheiligt werde dein Name. Und das ist so, wenn im damaligen Kontext, im Griechischen wie im Hebräischen, etwas als erstes genannt wurde, dann war es das Wichtigste. Ist das Wichtigste. Und das ist die wichtigste Bitte, die Jesus uns beten lehrt. Dass wir den Namen Gottes heiligen. Das andere ist uns zum Teil viel näher. Also da sind wir mit der Vergebung der Schuld oder unser tägliches Brot. Oh, das ist ja ganz wichtig. Aber so diese erste und wichtigste Bitte, das ist eine Geschichte, die häufig im Leben von uns Christen nicht diesen Stellenwert hat, den sie haben sollte. Und deshalb habe ich die auch extra heute mitgebracht, um uns das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, dass wir da eine besondere Aufgabe haben, den Namen Gottes zu heiligen, zu ehren, zu loben und zu preisen halt nicht.
Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und das bestärkt eben auch die Frage 122, die lautet: Was bedeutet diese erste Bitte? Geheiligt werde dein Name. Ich lese die Antwort einmal als Ganzes und dann lesen wir sie noch einmal mit den Bibelstellen, die dazu angegeben sind. Das will der Heidelberger, ja, da haben wir darüber gesprochen in den letzten 7 Stunden, aber auch heute, mit dieser Antwort in biblische Wahrheit tiefer hineinführen. Was bedeutet diese erste Bitte? Geheiligt werde dein Name. Antwort: Damit beten wir: Gib uns zuerst, dass wir dich recht erkennen in allen deinen Werken, in denen deine Allmacht, Weisheit, Güte, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Wahrheit leuchten und dich heiligen, rühmen und preisen. Gib uns auch, dass wir unser ganzes Leben, unsere Gedanken, Worte und Werke darauf richten, dass dein Name unseretwegen nicht gelästert, sondern geehrt und gepriesen werde. Der erste Teil der Antwort. Damit beten wir: Gib uns zuerst, dass wir dich recht erkennen in all deinen Werken, in denen deine Allmacht, Weisheit, Güte, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Wahrheit leuchten. Wenn man sich diesen ersten Satz als Antwort durchliest, sagt man, was hat denn das jetzt direkt mit dem Namen zu tun? Dazu muss man wiederum wissen, eben welche Namen gemeint ist, Jahwe und Jesus, und welche tiefe Bedeutung in diesem Namen drinsteckt. Und wenn ich das verstanden habe, nicht, dass Gott sagt, ich bin, der ich bin, ich werde mich als der erweisen, der ich mich als erweisen werde, also letztlich nicht fassbar ist, nicht, aber dass dieser Gott mich in Jesus rettet mich, ich bin, der ich bin, rettet mich, dann erkennen wir darin, in diesem Namen, seine Werke, seine Allmacht, seine Weisheit, seine Güte, Gerechtigkeit. Nicht? Das erkennen wir in diesem Jahwe-Namen und in diesem Jesus-Namen halt nicht. Darin erkennen wir diese Dinge halt nicht, dass darin alle Rettung, alle Barmherzigkeit, alles liegt. Dazu hat der Heidelberger 2 Bibelstellen angegeben halt: Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den, den du gesagt hast, Jesus Christus, erkennen. Also das erkennen wir, wenn wir verstanden haben, was dieser Name Jesus Christus bedeutet. Nicht nur, dass man das jetzt hinterher sprechen kann, was einem ein Theologe und Pastor erklärt hat, sondern dass wir wirklich erkannt haben, dass in dem Namen Jesus alle Rettung ist, dann ist alles in Ordnung. Dann haben wir die ganze Wahrheit, die ganze Gerechtigkeit, die ganze Gnade Gottes erkannt. Wenn wir den Namen Jesus Christus richtig erkannt haben, halt nicht. Da hängt wirklich alles dran. Das ist eine weitere Bibelstelle, die das deutlich macht. Matthäus 16, Vers 15 bis 17 halt nicht. Da heißt es: Jesus fragte sie, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Also, dass Jesus wirklich der Christus ist, der Gesalbte, der Gottessohn, in dem die Rettung Gottes liegt, in dem die Offenbarung Gottes liegt. Das wissen wir eben, kein Erkenntnisprozess, den wir irgendwie intellektuell steuern können und den uns irgendeiner beibringen kann, sondern das ist ein Offenbarungsgeschehen, das Gott uns im Heiligen Geist schenkt. Und daran können wir auch sehen, ob wir gläubig sind oder nicht gläubig sind, ob wir wirklich diese Bedeutung des Namens Jesu für unser Leben wirklich erkannt haben, dass wir diese Rettung angenommen haben und dass wir wieder gelähmt, ich komme auf diese Geschichte eben zurück, wirklich durch das, was Jesus für uns getan hat, wirklich in Freude versetzt werden halt nicht. Und nicht, dass wir das eben nur als so eine religionssoziologische Geschichte aufnehmen halt, nicht, die eine ganz interessante philologische Inhalt hat, also so einen literarischen Wert, sondern dass wir das wirklich erkannt haben halt nicht. Also das ist, wenn wir das bitten, geheiligt werde dein Name, meint das hier mit dieser Antwort, dass wir eben die Bedeutung dieses Namens immer wieder für unser Leben erkennen. Nicht, dass wir die Besetzung kennen, sondern dass wir die Bedeutung erkennen, was darin letztlich steckt. Und dann, das ist jetzt der zweite Teil der Antwort, und dich heiligen, rühmen und preisen. Das ist dann wiederum, das jetzt ist hier vorausgesetzt, nicht des Menschen Elend, Erlösung, man hat es erkannt und dann die Dankbarkeit. In dem Moment, wenn ich das erkannt habe, wie heilig und wunderbar der Name Gottes ist, dann passiert genau das, was bei dem Gelähmten, der passiert ist, wie wir es eben gesehen haben, der springt umher und lobt Gott. Und wenn wir wirklich durch den Heiligen Geist verstehen, wer Gott ist, dass er uns in Jesus begegnet und uns rettet, dann passiert nichts anderes, dass wir Gott rühmen und preisen. Das übrigens, dieses Rühmen und Preisen und dieses Loben halt nicht, ist das, was ja auch eines Tages unsere Existenz füllen wird, wenn wir in der Ewigkeit bei Gott in der absoluten Gemeinschaft sind. Wenn wir am Hochzeitsmahl des Lammes teilnehmen, dann ist es ein ewiger Lobgesang, der passiert.
Dazu gibt es wiederum der Heidelberger drei Bibelstellen mit Anhalt. Einmal Jesaja 6, Vers 3. Nicht diese wunderbare Szene, wo Jesaja diese Thronvision hat, wo er Gott selber sehen darf. Und er sieht zwar nur den Schemel, die Füße des Thrones, aber die Engel, die herumfliegen, die singen eben: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Also dieses Rühmen und Preisen tun die Engel, die in dieser besonderen Nähe und Erkenntnis Gottes sind, nicht. Und wenn wir in Jesus sind, haben wir auch diese Nähe und diese Erkenntnis. Psalm 71, Vers 8, lass meinen Mund deines Ruhmes und deines Preises voll sein täglich. Also der Lobpreis, wir haben da letzte Woche auch darüber gesprochen, als wir insgesamt über die verschiedenen Arten des Gebetes gesprochen haben, haben gesagt, ja, danken ist wichtig, bitten ist wichtig, klagen darf auch sein, halt nicht. Sündenbekenntnis ist wichtig, aber Lobpreis ist etwas ganz Wichtiges, Entscheidendes eben für das Gebet. Und das eben hier eben auch in dem Moment, wenn wir das Bitten halt nicht geheiligt wird, der Name, ist das eben auch ein Stück Lobpreis. Und ein drittes, was der Heidelberger in Bezug auf diese erste Bitte des Vaterunsers uns erzählt, ist, dass da geschrieben wird: Gib uns auch, dass wir unser ganzes Leben, unsere Gedanken, Worte und Werke darauf richten, dass dein Name unseretwegen nicht gelästert, sondern geehrt und gepriesen werde. Das ist etwas ganz Tolles. Also, wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf diese Geschichte, die ich als Andachtstext mitgebracht habe, dieser Bettler, der dort an diesem Tag im Tempel ist, der hat mit seinem Leben, mit seinen Gedanken, Worten und Werken wirklich dazu beigetragen, dass der Name Jesu verehrt wird. Das ist gar keine Frage, das lässt sich erläutern. Und genau das sagt im Prinzip der Heidelberger auch hier, sondern dass wir wirklich mit unserem ganzen Leben versuchen sollen, dem Namen Jesu Ehre zu geben. Und wenn das gelingt, dann ist alles richtig. Also das kann auch ein guter, also ich sage das mal, das kann wirklich eine Überschrift über eine christliche Ethik sein. Also soll ich mal eine christliche Ethik schreiben, werde ich nicht tun, habe ich keine Zeit, so auch gar keine Musik, bin ich der große Theologe. Aber wenn ich das wollte, wäre das der Schlagwort für eine Ethik. Also zu sagen halt nicht, gib mit allem dem Namen Jesu die Ehre. Wenn du das machst, hast du wirklich ein Gesetz, das für alles gilt. Das kannst du übrigens auf all deine Handlungen runterbrechen. Wenn du mit dem, was du tust, dem Namen Jesu nicht die Ehre gibst, dann lass es bleiben. Dann ist es nicht christlich halt nicht. Aber wenn du etwas tust, was dem Namen Jesu Ehre gibt, dann ist es immer richtig. Da kann nichts verkehrt bei sein halt nicht. Dem Namen Jesu die Ehre zu geben halt nicht. Also das ist eine gute Maxime für das Handeln von uns Menschen in dieser Welt nicht. Dem Namen Jesu die Ehre zu geben halt nicht. Da wird dann eine Bibelstelle zu aufgeführt. Psalm 115, Vers 1. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre und deiner Gnade uns treue Willen halt nicht. Also ganz wichtig, dazu neigt ja das reformierte Schriftverständnis sowieso, den Menschen klein zu machen, als nichtig darzustellen und Gott ganz groß. Nicht? Im Luthertum ist es ein bisschen anders und im Katholizismus ist das, da wird der Mensch immer noch, der ist ja fast auf Augenhöhe halt nicht. Aber das ist wichtig, nicht wir, sondern Gott, dein Name, nicht unser Name, dein Name. Das ist ganz wichtig. Deshalb ärgere ich mich auch so über alle Maßen, jetzt bin ich wieder mal bei unserem Kirchraum, dass wir in unserem Kirchraum diese vermaledeiten Fenster drin haben. Halt nicht zu sagen, da gingen wir Menschen eher nicht. Da waren irgendwelche Leute, die aus politischen Gründen, weil sie Senatoren waren oder Bürgermeister waren, und haben die Fenster hier reingekriegt. Nicht? Da muss man irgendwelchen Menschen aus irgendwelchen Dingen das geben, um nicht damit Gott die Ehre zu geben. Also, wie schön ist das, wenn irgendwo dann dieses Wort steht, Soli Deo Gloria, nicht? Allein Gott sei die Höhe, nicht so wie wir es auch singen halt nicht. Nicht Menschen sind die Ehre zu geben. Und Gott sei Dank haben wir das nicht weitergeführt, nicht? Dass nicht irgendwelchen Bauherren da weiter die Ehre mitgegeben wird halt nicht. Dass man sagt, da kriegt doch irgendwann der Herr Fischer und der Herr Marzian und der Herr Runge jetzt auch noch und die alle schon links waren halt. So sehr die verdient waren, gar kein Thema, nicht? Und schon gar nicht irgendwelchen Pastoren da irgendwas reinzulegen. Die ja nicht, sondern nur wirklich Gott, nur Jesus Christus, seinem heiligen Namen irgendwelche Ehre nicht. Und es hat kein Name irgendeines Menschen aus meiner tiefen Überzeugung irgendwas verloren in der Kirche, ob der Luther heißt, ob der Zwingli heißt und schon gar nicht irgendwelche Bremer Kaufleute nicht, die, wie gesagt, da aus welchen Gründen auch immer sich dann verewigt haben. Halt nicht. Allein dem Namen Gottes die Ehre zu geben. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern allein deinem Namen die Ehre. Ja, das im Dritten, das, was der Heidelberger sagt. Und jetzt habe ich nochmal Luthers mitgebracht. Wir sind ja beim Katechismus und die ich bin schon gefragt worden, ist denn Luthers kleiner Katechismus, ist denn nicht so gut oder sowas? Doch, der ist sehr gut und deshalb habe ich ihn heute, weil wir bei Katechismen jetzt sind, auch nochmal in der letzten Stunde mitgebracht, halte ich. Und zwar Luthers Erklärung im kleinen Katechismus im dritten Hauptstück zur ersten Bitte des Vaterunsers. Das ist meine Überschrift, nicht? Also Luthers Erklärung im kleinen Katechismus im dritten Hauptstück zur ersten Bitte des Vatersunsers. Das haben vielleicht einige von Ihnen und euch auch auswendig gelernt noch, also im Konfirmandenbericht hier. Im Norddeutschen ist ja das kleine Katechismus wesentlich verbreiteter. Und auch da genau, aber ganz wichtig, wo Luther als großer Reformator eben in seinem Lehrbuch darauf hinweist, wie wichtig diese Bitte ist. Nicht? Die erste Bitte, geheiligt werde dein Name, was ist das? Er sagt dann Luther, Gottes Name ist zwar an sich selbst heilig, aber wir bitten in diesem Gebet, dass er auch bei uns heilig werde. Also, wenn wir bitten, dein Name werde geheiligt, ja, dann ist das nicht nötig, dass sein Name geheiligt wird. Der ist in aller Ewigkeit heilig. Der war heilig, der wird immer heilig sein. Dazu bedarf es nicht, sondern dass er eben auch bei uns, und das ist ganz wichtig, geheiligt wird, nicht, dass er in unserem Leben den Stellenwert bekommt, den dieser Name verdient nicht. Und da kann man sich immer wieder auch selber befragen, zu sagen, ist mein Leben, mein Gedanken, Wort und Werk, jetzt bin ich wieder bei der Terminologie des Heidelberger, ein Ausweis dafür, dass der Name Gottes geehrt wird, dass der heilige Name wirklich gepriesen wird, halt nicht. Dein Name werde geheiligt sein, er soll auch bei uns heilig werden. In unserem Leben soll das absehbar werden, halt nicht. Dein Name wurde im Leben geheiligt, halt nicht. Das wäre übrigens auch ein schönes Wort, wenn man einen Nekrolog, also eine Beerdigungsrede hält, nicht, dass man sagt halt nicht über jemanden nicht, der zu viel Geld verdient oder der hat weiß der Kuckuck was gemacht und so viel Orden gekriegt, sondern dass man sagen könnte über jemanden nicht, in seinem Leben ist es nach menschlichem Ermessen gelungen, dass der Name Gottes, der heilige Name Jesu Christi, geehrt wurde. Nicht? Also wenn das einer über euer oder unser Leben oder mein Name ist, dann ist alles gelungen. Dann ist das Atem, wenn es auch vor Gott bestanden hat. Also, was ist das? Gottes Name ist zwar an sich selbst heilig, aber wir bitten in diesem Gebet, dass er auch bei uns heilig werde. Und wie geschieht das? Wo das Wort Gottes lauter und rein gelehrt wird und wir auch heilig als die Kinder Gottes danach leben. Ganz wichtig auch wieder, das ist wieder der Heidelberger, beziehungsweise Luther ist wieder beim Heidelberg und umgekehrt halt nicht zu sagen hat, wir heiligen den Namen Gottes, wenn wir wirklich auch so leben, wie Gott uns das sagt, nicht, wenn wir wirklich uns so auch ausrichten. Dazu hilf uns, lieber Vater im Himmel. Wer aber anders lehrt und lebt, als das Wort Gottes lehrt, der entheiligt unter uns den Namen Gottes, dafür behüte uns, himmlischer Vater. Nicht wer anders lehrt, als das Wort Gottes lehrt, der entheiligt unter uns den Namen Gottes. Und es ist tatsächlich so. Wer etwas anderes lehrt, als die Bibel bringt, der entheiligt den Namen Gottes. Der missbraucht den Namen Gottes. Und wenn sich Leute hinstellen in der evangelischen Kirche und sagen, der Gott Allahs ist derselbe Gott wie der Gott in der Bibel, dann ist damit wirklich, dass er missbraucht den Namen Gottes. Wenn, wie hier in Bremen geschehen, homosexuelle Ehen geschlossen werden und da gesagt wird, im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, wenn schließen wir die Ehen, dann wird der Name Gottes missbraucht, weil anders gelehrt wird, als eben hier drin steht. Und darum müssen wir uns auch immer bemühen als Gemeinde, dass wir immer wieder darum beten, dass diese Gemeinde immer und stets am Wort Gottes bleibt, damit wir uns nicht versündigen an diesem heiligen und ewigen Namen, der da gesagt hat, ich bin der Herr, dein Gott, nicht ich bin der Herr, nicht ich bin Jahwe, ich bin der Chef, halt nicht. Absolut und stillhalten. Und wenn wir uns nach seinem Wort ausrichten und ihm treu einfach auch die Ehre geben, auch dadurch eben ehren wir den Namen Gottes, weil wir dann wirklich anerkennen, dass er der Herr ist und uns darunter stellt. Das ist die Erklärung von Luthers kleinem Katechismus, auch sehr nachdenkenswert, also auch ganz gut und auch hier eigentlich auch zu schwierig für Konfirmanden. Die können diese Tiefe letztlich nicht erkennen, die da drin steckt. Es ist wichtig, das auch auswendig zu lernen, aber die Tiefe, die kann man letztlich darin nicht erkennen. Ja, davon ausgehend, von dieser Wichtigkeit, steht der Heidelberger, die auch der lutherische, der kleine Katechismus zeigt, habe ich noch einmal 8 theologische Schlaglichter zur Heiligkeit des Namen Gottes mitgebracht. Das erste, Gott verbietet den Missbrauch seines Namens. 10 Gebote, 2. Mose 20, Vers 7. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft sein lassen, der seinen Namen missbraucht. Ganz deutliches Gebot, ganz wichtiges Gebot. Nicht? Das gehört zur Grundordnung menschliches Lebens dazu, dass wir den Namen, den heiligen Namen Gottes, nicht missbrauchen. Auch wenn wir den Gottesdienst beginnen, wir beginnen ja den Gottesdienst. Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist keine liturgische Floskel, sondern damit rufen wir aus, alles das, was jetzt passiert, geschieht im Namen des allmächtigen Gottes. Deshalb ist mir auch vollkommen egal, was mir irgendwelche Leute sagen, halt nicht, also ob es irgendwie die kirchenleitende Funktion sagt, sie müssen das nicht sagen, dieses nicht sagen, oder irgendwelche Gemeindeglieder kommen und erklären, das ist zu aggressiv, sonst was. Wenn mir die Schrift etwas sagt und Gott mir das gegeben hat, dann muss ich das sagen. Ist mir vollkommen egal, was Leute tun, weil ich es im Namen Gottes ja tue, halt, wenn ich den Gottesdienst halte. Und auch zum Schluss des Gottesdienstes halt, wenn der Segen auf die Gemeinde gelegt wird, nicht als Aaron den Auftrag bekommt, denn zu segnen, dass er gesagt, lege meinen Namen auf das Volk, nicht? Und der aaronitische Segen, nicht? Der Herr segne dich, der setzt ja dreimal an, der Herr segne dich, der Herr lege auf sein Segen, nicht? Immer dreimal setzt er mit, der Herr, der Name wird auf das Volk gelegt, nicht? Da steht eine Heiligkeit drin, da passiert etwas halt, nicht? Und das darf nicht missbräuchlich irgendwie gebraucht werden, halt, nicht? Wir können auch nicht irgendwas segnen, was Gott nicht segnet. Wir sollen seinen Namen nicht missbrauchen, weil er heilig ist. Wir lesen immer wieder im Alten Testament, was passiert, wenn die Heiligkeit Gottes verletzt wird, halt nicht. Als Mose die 10 Gebote bekommt, halt nicht, da dürfen die nicht auf den Berg, nicht, da wird eine Bannhaltung gemacht, da muss jeder sterben, wer das betreten hätte. Die Stiftshütte, halt nicht, die dürfte nur von einigen wenigen betreten werden, nicht. Das heilige Wort, die Lade, nicht, das kennen wir nicht ganz, da dürfte niemand dran das anfassen, halt nicht. Der Tempelspäte, das Allerheiligste, auch da durften nur der Hohepriester rein, halt nicht. Das war genauso vorgegeben, das haben sich nicht die Juden ausgedacht, sondern hat Gott das gesagt, um die Heiligkeit einfach zu schützen. Und so ist es auch mit dem heiligen und ewigen Namen Jesus halt und mit dem heiligen und ewigen Namen Jahwe. Zweitens, Gott stellt die Lästerung seines Namens unter Todesstrafe. Das ist nochmal eine Verschärfung. Er sagt nicht nur, passt auf. So, das ist so, wie man sagt, ja, wenn du irgendwo im Land bist, da ist irgendwie so ein Weidezaun, wenn du den anfasst, kriegst du eine gewischt, dann machen wir mal ein Schild dran, der Vorsicht, das sei dann so, ist halt unangenehm, aber das war es eben, nein, das ist nicht ein bisschen was, sondern ich sage das mal, das ist Hochspannung. Nicht? Also wenn ich so einen Weidezaun habe und da ist eben nicht nur so ein paar Volt drauf, sondern eine richtige Hochspannung, dann ist das nicht nur lebensgefährlich, das führt zum Tode, nicht? Wer des Herrn Namen lästert, der soll des Todes sterben, die ganze Gemeinde soll ihn steinigen, ob Fremdling oder Einheimischer, wer den Namen lästert, soll sterben. Und das ist unabhängig davon, ob einer weiß, wer Jesus ist oder ob er es nicht weiß. Wer den Namen Jesu lästert, der ist des Todes. Und wer in solcher Schuld bleibt, der hat keine Chance vor dem lebendigen Gott. Da bin ich fest von überzeugt. Halt nicht. Gottes Wort lügt nicht. Und da wollen wir uns nicht irgendwie anders machen, wenn da Leute hingehen und den heiligen und ewigen Namen Gottes verlästern, weil die schmutzigen Witze erzählen oder weil, was er sich im Fernsehen irgendein Ding gezeigt wird, das ist ja zum Teil erbärmlich, wie der Name Jesu in Schutz gezogen wird. Halt nicht. Dann dürft ihr wirklich protestieren. Tut, auch wenn ihr denkt, das umsonst, wenn ihr beim ZDF, ARD, wenn ihr irgendwelche Sendungen bringt, schreibt einen Brief hin. Schreibt hin oder ruft an und sagt den Leuten halt nicht im Namen Jesu, weil sie darauf aufmerksam sind, sie haben schwere Schuld auf sich geladen, halt nicht. Sie haben den heiligen und ewigen Namen. Damit gibt mir Gottes Namen die Ehre halt nicht. Gottes Namen die Ehre auch in eurem Umfeld halt. Gottes Name gelästert wird, Jesu Name gelästert wird halt nicht. Dagegen gehen, das können wir uns nicht wir uns gefallen lassen, sondern da müssen wir für einstehen halt nicht, weil wir ja die Aufgabe haben, seinen Namen zu ehren, dafür beizutragen, dass der geheiligt wird halt nicht. Und wer weiß, ob jemand durch uns darauf hingewiesen wird, nicht darüber, über diese Sache nicht einfach da aufmerksam wird und von seiner Lästerung lässt halt nicht. Gott stellt die Lästerung seines Namens unter Todesstrafe. Wir müssen das nicht vollziehen in dieser Welt. Das ist nicht das, was wir zu tun haben. Genauso wie Ehebruch und viele andere Dinge, wie Zauberei und sowas halt. Aber dass wir es klar bekennen müssen halt nicht, dass das gegen die Heiligkeit Gottes ist, das sind wir gerufen zu tun. Dritter Punkt. Jesus wird wegen der Lästerung des Namens Gottes gekreuzigt. Ist ja die Frage, warum wird Jesus gekreuzigt? Natürlich ist er wegen unserer Schuld. Das ist das ganz Große. Er ist auch gekreuzigt worden, weil es eben der Statthalter der Römer zugelassen hat. Aber das ist etwas ganz Wichtiges eben in der Passionsgeschichte, dass ganz klar wird, dass der Hohepriester, der oberste Repräsentant, ihn anklagt wegen Gotteslästerung, weil er eben den Namen des Gesalbten auf sich bezieht. Das ist das Vergehen, was tatsächlich passiert hat, nicht? Da heißt es, und der Hohepriester sprach zu ihm, ich schwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm, du sagst es. Doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschen sollen sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf Wolken des Himmels. Und dann kommt es, da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach, er hat Gott gelästert, was bedürfen wir weiterer Zeugen?
Sieh, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Was ist euer Urteil? Sie antworten und sprachen, er ist des Todes schuldig. Also die Lästerung des Namen Gottes, die steht unter der Todesstrafe tatsächlich. Und jetzt kommt Gott selber zum Hohepriester. Das ist ja so ein Wahnsinn, halt nicht der Passionsgeschichte, halt nicht, dass er nicht irgendjemanden verurteilt, nicht irgendwie so nach oben vorsteht oder sonst was nicht, sondern der Einzige war, der überhaupt in Kontakt mit Gott treten durfte, eben am Yom Kippur-Tag, bis übrigens heute nicht am Kippur, nicht als der höchste Versöhnungstag hat, der verklagt Jesus, weil er sagt, dass ich der Christus, dass er der Christus sei. Dafür wird Jesus hingerichtet, dass er der Gesalbte, der Sohn Gottes, verurteilt ist. Jetzt ist das ganz wichtig, wenn Jesus dafür vom theologischen Establishment hingerichtet wird, da müssen wir uns nicht wundern, wenn wir diese Botschaft auch der Welt sagen, dass wir Probleme kriegen. Nochmal, wenn wir sagen, Jesus ist der Christus, also Jesus ist der Gesalbte, ist der König aller Könige, er ist wahrer Gott, dann wird es eng. Da haben wir auch schon häufig darüber gesprochen. Wenn wir reden von dem lieben Gott, der uns hilft, wenn wir in Not sind, mitten alle haben sie kein Problem. Wenn wir davon sprechen, was hier genau ist, Jesus ist der Christus, dann schreit die sichtbare und die unsichtbare Welt auf und dagegen opponiert sie halt nicht. Jesus wird wegen Lästerung des Namens, das ist die Anklage, des Namen Gottes gekreuzigt halt nicht. Viertens, Jesus wird unter seinem richtigen Namen gekreuzigt. Auch das ist eine ganz interessante Geschichte halt nicht. Auch da haben wir schon drüber gesprochen. Aber auch das ist etwas ganz Tolles zu sagen. Diese Königswürde, der Messias ist eben der Gesalbte, der König aller Könige. Da geht dann Pontius Pilatus hin, der die Macht hatte, auch um König einzusetzen, aber Statthalter unbegrenzte Macht hat, der gehabt halt nicht. Da geht er hin und lässt eben diese Aufschrift aufs Kreuz setzen. Und auf vielen Kreuzen, wenn sie so einen Korpus dran haben, sehen sie das häufig noch den Umsystems Inri drüber halt nicht. Inri. Da heißt es, Pilatus aber schrieb eine Aufschrift, setzte sie auf das Kreuz und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Städte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe der Stadt und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreibt nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Nicht? Das ist ja der Anklagepunkt, nicht? Weil er gesagt hat, ich bin der Messias, ich bin damit der König, nicht? Zu sagen, nee, schreib das bloß nicht, du musst schreiben, Jesus habe das in Anspruch genommen, das ist falsch. Das ist ja der Grund, warum Juden ihn zum Tode verurteilt haben, nicht? Und dann sagt Pilatus antwortet, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Punkt. Dann lässt das so stehen, nicht? Und ist damit letztlich nochmal Erfüllungsgehilfe, nicht des Heilsplan Gottes, denn es steht über dem Kreuz, als Todesurteil hier ist der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes, also der König der Juden. Der König der Juden stirbt hier halt nicht. Das ist dieses, also König jetzt nicht verstanden, in Bezug auf eine irdische Königswürde, halt mit einer Krone, mit einem Zepter, mit einem Thron, allem irdischen Tanz, sondern tatsächlich als der Messias, nicht der geistliche König, der über allen steht halt nicht. Und unter diesem Namen, das ist auch wie gesagt in der Heilsgeschichte wichtig, weil das sind ja keine Dinge, die so Nebengeschichte sind, so wie ein Dramaturg irgendwas einfügt und er sagt, ich habe für 90 Minuten Zeit im Kinofilm, ich habe aber noch 83 Minuten voll, ich muss noch was reinpacken, sondern das ist heilsgeschichtlich ganz entscheidend, halt nicht zu sagen, halt nicht, dass Jesus unter diesem Namen auch gekreuzigt wird und das nochmal klar von der staatlichen Macht, ohne dass es will, das bestätigt wird. Fünftens, gegen die Namenslästerung Gottes durch die starke und überlegene Welt müssen wir einschreiten. Müssen wir einschreiten. Ich habe es eben schon angedeutet, eben da, dass die Lästerung Gottes unter Todesstrafe steht. Und da möchte ich euch ermutigen, auch ganz deutlich, wo immer das passiert in eurem Umfeld, tretet dagegen an. Auch wenn ihr denkt, oh, jetzt bin ich aber einer gegen zehn oder sonst irgendwas. Glaubt mir, wenn ihr für den Namen, für den heiligen Namen unseres Gottes eintretet, das ist etwas ganz Gesegnetes. Und da habt ihr alle Macht auf eurer Seite und die, die gegen euch stehen, die haben gar nichts. Auch wenn das für einen Moment anders aussieht. David und Goliath, diese Geschichte habe ich mitgebracht, da geht es auch um die Lästerung des Namen Gottes halt nicht. Der läuft die ganze Zeit rum, die beiden Heere stehen gegeneinander, das Philisterheer gegen den Heerwand der Israeliten halt nicht. Und dann läuft er die ganze Zeit, dieser Goliath, ja, über Wochen dann vor den Heer, die haben also nicht gekämpft, das war früher so üblich, dass man, bevor eben die Heere aufeinander traten, die besten Kämpfer rausschickten und die haben sich vorher schon mal die Köpfe eingeschlagen. Und wenn die dann richtig heiß waren, dann hat man die Heere erst aufeinander gelassen. Erst haben so die Einzelkämpfer angefangen. Und dieser Goliath läuft eben auf und ab und sagt, ihr seid alles ganz falsche Memmen halt nicht und oder Gott taucht nichts. Das ist auch ein ganz schwacher Gott, der lästert den Namen Gottes nicht. Der große Krieger, 2 Meter so viel groß, hat dann noch eine Eisenspitze, also ist auch militärisch überlegen halt nicht. Und dann kommt der kleine Hirtenjunge, nicht? Das ist das tolle Bild, nicht? Der da nichts drauf hat, nicht? Der nicht mal die Rüstung von Saul tragen will. Die sagen, na gut, wenn du jetzt gegen willst, dann wenigstens die Rüstung mit, da ist er viel zu klein und zu schwach, den zu tragen halt nicht. Aber dann sagt David diesen Satz nicht. David aber sprach zu dem Philister, du kommst mit Schwert, Lanze und Spieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Herrn Israels, den du verhöhnt hast. Heute will ich dir Herrn meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue. Nicht? Das ist etwas, also das ist ein unglaublich starkes Fehlerhalt. Und wenn man sich fragt, warum gibt Gott diesem David so viel Segen, obwohl er ja auch so ein Drecksack gewesen ist, nicht? Also da ist ein Erfolg bei uns drin zu sagen. Also es gibt gewisse Grenzen auch für diesen sündigen Menschen, aber bei dem Namen Gottes, da kennt er überhaupt keinen Spaß. So klein ist du wieder gewesen, ist so schwach. Da tritt er an. Und wir wissen, wie diese Geschichte ausgegangen ist. Die scheinbar starke und überlegene Welt, die liegt zu Boden halt, nicht? Und was hat David für Segnungen bekommen halt, nicht? Und da sollen wir immer wieder gegengehen, gegen diese Namenslästerung halt, da sind wir gesegnet. Da haben wir alle Macht auf unserer Seite, nicht auf dieses Gegenüberstellen. Schwert, Lanze, Spieß, nicht? Ich komme im Namen des Herrn Zebaoth, nicht? Also ganz starke Szene zum Namen unseres Heiligen Gottes. Sechster Punkt. Jesus lehrt uns im Vater unser an der ersten Stelle, um die Heiligung des Namens im Gebet zu bitten halt, nicht? Geheiligt werde dein Name. Ich habe letzte Stunde schon mal gesprochen, ich wiederhole es jetzt nochmal. Also wenn ich es euch erzählt hätte, nach all den Dingen könnt ihr immer noch sagen, ja, der Letzte hat seine theologische Kenntnis, die ist gut oder nicht so gut, aber da können wir nur diskutieren. Aber der uns das Beten beibringt, der Heiland Jesus Christus selber, sagt das an allererster Stelle. Und eigentlich hätte ich damit die Bibelstunde schon abbrechen können. Ich hätte normalerweise um 20 vor euch alle rausschicken können und sagen können, der Herr Jesus sagt, Punkt und Ende aus. Wenn er uns so lehrt, ist damit alles erledigt. Aber das nochmal hier an der Stelle verdeutlichen. So wichtig ist der Name Gottes. So wichtig, dass wir wirklich auch beim Gebetsauftrag dran haben. Halt. Und vielleicht betet ihr mal als Vater unser durch und nicht nur, dass ihr es runterbetet, sondern bei jeder der sieben Bitten einhaltet und das einfach verstärkt. Nicht? Was heißt es, geheiligt wird dein Name nicht? Was heißt es, dein Reich komme nicht? Und dann wirklich, und wir werden jetzt sehen, was das bedeutet, die Heiligung des Namen Gottes, etwas ganz Wichtiges. Siebter Punkt, im Namen Jesu werden sich dereinst alle Knie beugen. Diese Stelle wiederhole ich ja auch immer wieder und ihr, die regelmäßig hier seid im Gottesdienst, ihr kennt das auch schon, aber das ist gut, dass ihr das immer wieder hört, denn das ist ganz wichtig zu wissen, wenn man nur im Namen nachdenkt, nicht? In diesem Namen, sagt die Schrift, in diesem Namen beugen sich alle Knie. Alles, was jemand erlebt hat, gekreucht und gefleuchtet auf dieser Welt, nicht? Ob Menschen Jesus angebetet haben und ihn angenommen haben oder ob sie ihn gelästert haben, es kommt der Tag, wo im Namen alles auf die Knie muss, nicht? Und wo dem, der schon zu Lebzeiten damit angefangen hat, diesem Namen Ehre, Lob und Preis zu geben, nicht? Philipper 2, Vers 9 bis 11, der Philipperhymnus. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters hat nicht. Also diese Heiligung, davon spricht eben hier von diesem endzeitlichen Geschehen auch der Philipperhymnus nicht, dass das eben dereinst alle Menschen erfahren werden, wie heilig das ist. Das, was wir im Heiligen Geist jetzt erkennen, wird irgendwann allumfassend offenbart werden. Und ein letztes, finales und abschließendes halt nicht. Unsere Sünden sind uns im Namen Jesu vergeben, im Namen Jesu Christi. So wie eben auch bei dem Gelähmten, wie er von den Bindungen körperlich loskam, so ist es auch für uns, für unsere geistliche Bindung, für das, was uns in dieser Welt bindet und knechtet, unsere Sündhaftigkeit. Und dafür ist der Name Jesu, 1. Johannes 2 heißt es, liebe Kinder, ich schreibe euch, dass eure Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Nicht um seines Namens willen. Nichts, was ihr tut, was ihr macht, was ihr spendet, was ihr an Einsatz in die Gemeinde bringt, bringt euch auch nur ein Fitzel von allen Sünden weg. Gar nichts. Das Einzige, was ist, ist der Name Jesu. Wenn ihr Jesus anruft, nicht Herr, erbarme dich, halt nicht, dann ist alles Ordnung. Wenn wir Abendmahl feiern und im Abendmahl ein Beichtbekenntnis darum bitten und wenn der Pfarrer dann der Gemeinde das zuspricht, halt nicht, dann im Namen Jesu spricht er zu. Nur der Name Jesu tut es, weil ihr euch unter den Namen Jesu geflüchtet habt, weil ihr darauf vertraut, dass dieser Jesus uns erlöst hat, nicht auf eurer Kann sie uns alle Sünden vergeben, halt nicht. Es ist der Name Jesu, der es tut, halt nicht. Und wir können mit unserem Namen, braucht keiner anzukommen, eines Tages, wenn er vor einem Allmächtigen steht, dann muss keiner sagen, so nach dem Motto, na, ich weiß ja, der Pastor Motschmann, Pastor Latze, Pastor Bierbaum oder wer auch immer in der Gemeinde und da habe ich ja so Halbheiligkeiten gekriegt, das bringt gar nichts, das sind nur Menschen, genauso Sünder wie alle. Einzige, was hilft nicht, das Einzige, was wirklich hilft gegen die Sünde, ist der heilige und ewige Name Jesu. Auch wenn ihr gegen Sünde kämpft, auch das ist wichtig, halt nicht zu sagen, ich versuche nicht selber zu kämpfen. Das haut nicht hin. Also wenn ihr gegen
Begierden, gegen Habgier, gegen Sexsucht, gegen Aggressivität, gegen Neid, egal was euer Leben schwer macht, was Sünde bei euch ist. Wenn ihr dagegen selber kämpft, habt ihr gar keine Chance. Dann macht der Widersacher euch nass, das ist überhaupt kein Thema. Aber im Namen Jesu, da kann er gar nichts tun, nicht? Und wenn ihr euch unter den Namen Jesu stellt, nicht? Unter dieses Geheimnis wirklich zu sagen, was darin steht, im Namen Jesu halt nicht, dann tatsächlich, dann können wir wirklich auch Sünde besiegen, nicht? Denn im Namen Jesu, da ist alle Sünde besiegt und in keinem anderen Namen. Unsere Sünden sind uns unter des Namen Jesu vergeben. Das 8 theologische Schlaglichter zur Heiligkeit des Namens Gottes, des heiligen Namens unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Genau 8:30 Punktlandung. Ich verabschiede mich von den Geschwistern, die über das Internet zugeschaltet sind. Nächste Woche ist noch keine Bibelstunde. Der Bruder Kanzler wollte eigentlich beginnen, aber der hat da noch eine Klassenfahrt reingedrückt bekommen. Ich habe leider noch einen anderen Termin am Mittwoch rein. Da fällt es einmal aus. Aber in 14 Tagen geht es dann weiter mit dem Hebräerbrief, wo der Bruder Kanzler Sie und euch und uns hineinführen wird. Also noch einmal denen, die über das Internet am Telefon zugeschaltet sind, einen schönen Abend noch. Seien Sie Gott, Jesus Christus, anbefohlen. Auf!